In Folge 278 sprechen wir mit Benjamin Spang. Er schreibt unter dem Pseudonym Benny B. Savage eine 18-teilige Serie. Er hat damit 2021 angefangen und er weiß schon, was er bis 2029 noch alles zu tun hat. Das wollten wir genauer wissen.
Ja, also für jemanden, der gerade noch nicht mal eine Episode geplottet kriegt, ist das Wahnsinn. Wir haben genau nachgefragt, natürlich auch ein bisschen, ja, was bringt's überhaupt und wie das alles so aussieht und auch sein spezielles Marketing uns ein wenig erklären lassen. Hört auf jeden Fall rein.
Die zwei von der Talkstelle. Der Buchbubble-Podcast mit Tamara Leonhardt und Vera Nentwich.
Ja, hier ist Folge 278 von Die Zwei von der Talkstelle. Und mir gegenüber sitzt eine sehr erwartungsfroh strahlende Tamara Leonhardt. Mein Name ist wie immer Vera Nentwich. Und ja, und was jetzt?
Du wolltest bestimmt noch was zu diesem Podcast sagen.
Ich wollte was zu dem Podcast sagen. Ja gut, also wir nehmen...
Was das für ein Podcast ist.
Ach so, genau, ja. Das ist ja der Podcast mit allem rund ums Schreiben und Veröffentlichen von Büchern im Verlag oder im Self-Publishing. Ja, so. Ja, entschuldige, ich bin ein bisschen irgendwie so aus dem Tritt, weil wir nehmen diese Folge quasi kurz, nachdem wir die davor die Folge aufgenommen haben, auf. Weil in der Woche, wo sie ausgestrahlt wird, also wenn du das jetzt hörst, ja, weile ich auf einem Schiff auf dem Mittelmeer. Und da gibt es bekanntlich nicht so gutes Internet.
Ja, wir sind auch kein bisschen neidisch, gönnen es dir aber von Herzen.
Ja, also ich bin ja auch, wie du weißt, noch ein wenig skeptisch. Eigentlich hatte ich mir gedacht, nee, so Schiffs, das ist so gar nichts. Aber irgendwie ergaben sich nicht wirklich Alternativen, zumindest nicht welche, die ich finanzieren konnte. Und als der Mensch im Reisebüro mir das dann so nahegelegt hat, habe ich gedacht, na komm, war jetzt auch ein gutes Angebot. Und bevor ich jetzt dann gar nichts mache, probiere ich es halt mal. Ne?
Ja, warum nicht?
Also, man wird sehen, ich werde berichten, wenn ich zurück bin, ob ich dann total angefixt bin oder es nie wieder mache. Wir werden das sehen.
Von wo nach wo kreuzt ihr denn da in der Gegend rum?
Ja, wie gesagt, so einmal rund um Mittelmeer. Also es fängt in Genua an, geht dann nach Marseille, Barcelona, Ibiza, Palermo, Rom und dann wieder Genua.
Nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, ich lasse mich überraschen, wie es da so wird, ne? Und dann werde ich berichten. Ja. Wir haben ja in der letzten Folge über meine Liebesroman, die Apfelkuchenliebe, du erinnerst dich, nach deinem Einwand, dass Apple Pie in einer Generation andere Assoziationen hat, habe ich das jetzt umgetauft. Jetzt ist es Kirschkuchen.
Sehr schön.
Ne? Ich finde, das geht.
Ja, den riecht man auch.
Ja, ne? Ja, Kirschkuchenliebe finde ich vielleicht sogar noch ein bisschen exotischer irgendwie. Ja, also. Auch das werde ich dann vielleicht auf dem Schiff noch ein bisschen tiefer eruieren. Und ja, heute bin ich...
Nimmst du denn was zum Schreiben mit oder
ja, klar.
Willst du nur drüber nachdenken?
Nein, ich nehme natürlich Equipment mit. Weil da möchte ich dann schon auch direkt dann schreiben können, mich irgendwo, wo immer man sich da hinsetzt oder so. Ja, ich habe ja sogar eine Balkonkabine, also ich könnte mich jetzt dann auf den Balkon...
Ach, toll.
Setzen, über dem Meer schweben und dann schreiben oder so.
Cool.
Ja.
Ich mein, oder dass andere Leute nerven, das klingt sehr angenehm.
Ja, aber ich sag mal so, da ich ja alleine lebe und auch mehr oder weniger alleine arbeite, dafür müsste ich nicht wegfahren. Ne? Also ich hoffe schon, die ein oder anderen Leute zu begegnen und so. Ja, ich war vorgestern in Münster, hatten wir Stammt dich von den mörderischen Schwestern. Oder war die Gisa Pauli ja auch dabei. Und die hat ja eine ganze Weltreise gemacht und dann ja ihren Krimi dann auch da geschrieben und
ja,
um cool. Diese Weltreise. Und die macht jetzt irgendwie wieder eine so eine sechswöchige Reise. Und sie schreibt die Rahmengeschichte, schreibt sie vorher. Mhm. Und dann, wenn dann jetzt auf der Schiffsreise irgendwelche Dinge passieren, die fügt sie dann so ein.
Okay, cool. Okay. Nicht schlecht.
Ja, apropos cool, wir haben eine, wie ich finde, mega coole Ankündigung zu machen.
Ja.
Ne? Denn ihr wisst ja, lieben Hörerinnen und Hörer da draußen, dass ja in doch so einem guten Monat sich die Fachwelt in Frankfurt auf der Buchmesse trifft.
Was denn? Nee, das dauert doch noch länger. Es ist gerade erst Sommer. Warte mal.
Also wenn die Folge...
3, 4, 5.
Nee,
6 Wochen.
Ja, sag ich doch.
Ist das nicht ein guter Monat? Das sind 1,5. Ich sag's ja, das nächste sind 3 Wochen ist Weihnachten. Also...
Na gut, 6 Wochen. Aber es geht dann ganz schnell drauf an. Und die erfahrenen Hörer und Hörer wissen ja, die Frankfurter Messe ist ja so von der Tradition wirklich so eine Business-Messe. Da geht es viel um Lizenzhandel, um die Geschäfte. Und das ist ja so ein Bereich, den man so als Besucher, Besucherin ja gar nicht so richtig mitbekommt. Mhm. Und ihr erinnert also vielleicht daran, dass wir in Folge 239 ja jemanden hier bei uns zu Gast hatten, die dieses Geschäft seit 40 Jahren kennt und mittendrin ist. Das ist die liebe Dr. Petra Hart. Und die Petra hat uns angeboten, für eine ausgewählte kleinere Gruppe eine ganz exquisite Führung zu machen in diese Bereiche, ja, wo wir so normalerweise nicht so hinkommen. Vielleicht zu dem einen oder anderen Verlag oder vielleicht auch mal in den Bereich der Lizenzhandel. Man weiß nicht, wo wir so reinkommen. Aber wirklich mal ganz andere Einblicke bekommen. Und es wird eine ganz kleine, handverlesene Gruppe werden. Und zwar an dem Messe-Donnerstag, die Zeit kann ich ja schon mal sagen, an dem 16. um 14 Uhr soll es losgehen, Dauer etwa 1,5 Stunden. So. Da ich mir vorstellen kann, dass da viele Menschen Interesse dran haben, haben wir gesagt, wir werden die freien Plätze, die wir haben, unter den Abonnentinnen des Buchbubble-Bulletins vergeben. Und das heißt, wenn du den jetzt noch nicht abonniert hast, dann solltest du das jetzt ganz schnell tun. Denn in der nächsten Ausgabe, die spätestens dann, wenn ich mit dem Schiff wieder heile angekommen bin, geben wird, werden wir dann die Details mitteilen an alle Abonnentinnen und Abonnenten. Und dann, ja, gehen wir vielleicht gemeinsam mit Petra Hart da durch die Winkel der Frankfurter Buchmesse und bekommen ganz neue Einblicke. Also, wie gesagt, falls du das in dem Buch bei Bulletin noch nicht abonniert hast, mach das schnell und dann wirst du dann in ein paar Tagen, wenn ich wieder da bin, die konkreten Infos bekommen und dann gehen wir vielleicht gemeinsam am Messedonnerstag am 16. Oktober um 14 Uhr durch die Hallen und bekommen ganz besondere Einblicke.
Genau, Infos packen wir natürlich nochmal in die Shownotes, damit ihr da direkt den Weg zum Bububu findet.
Der ist da immer drin schon seit Jahren.
Ah, ja, dann habe ich fast nichts gesagt.
Mhm. Ja, ansonsten gibt es seit der letzten Aufnahme vor 2 Tagen oder gestern haben wir aufgenommen, ne?
Wir haben gestern aufgenommen, ich habe heute Morgen geschnitten, jetzt nehmen wir schon wieder auf. Also es ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit.
Also ich bin mein Verband los, den konnte ich vorhin abmachen von meiner ledierten Hand. So, ne?
Ja, wer das ja, ist schon mal
der Schiffsarzt wird ja jetzt die Fäden ziehen müssen. Also, ja.
Ich hätte wahnsinnig gern irgendwie erzählt, dass ich jetzt schon die ersten 3 Kapitel meines lustigen kleinen Projekts fertig habe, aber ich habe die Datei tatsächlich seit gestern noch nicht wieder aufgemacht. Ich hoffe, ich kann mich morgen dran setzen.
Ich hatte mir eigentlich heute Morgen vorgenommen, meine 2 Schreibprojekte anzulegen, aber irgendwie bin ich heute so nichts gekommen. Ja, es kommt halt immer anders, als man denkt, ne?
Aber bestimmt, also wenn die Folge ausgestrahlt ist, dann...
Ja, dann bin ich ja schon ein paar Tage passiert. Auf hoher See. Da habe ich sowas von kreativen Ergüssen gehabt. Ja, das heißt, wir sind jetzt auserzählt, ne?
Aber ich sag mal, beim Thema kurze Romane sind wir schon fast bei unserem Gast. Das Ganze hat, so wie ich das verstanden habe, als Spaßprojekt auch angefangen und dann hat er gemerkt, Mensch, da habe ich doch meine Nische gefunden.
Ja, dann hören wir uns das jetzt mal an.
Ja, er hat nämlich angefangen als Autor von Fantasy-Romanen und ist dann, er wird mich bestimmt berichtigen, wenn ich es falsch sage, aber durch eine Idee in einem Twitch-Stream auf eine etwas abgedrehte Geschichte gekommen, die er über viele Jahre im Voraus plant und ich glaube, 19 Teile sind angedacht und das wollte ich einfach mal genauer wissen, wie man über so lange Zeit so viele Details im Vorfeld plotten kann, wie man da Fährten legen kann. Langer Rede, kurzer Sinn. Bei uns ist Benjamin Spang, auch bekannt als Benny B. Savage.
Hallo, ja.
Du hast schon den Kopf geschüttelt.
Genau, fast richtig, Tamara. Ich stelle mich erstmal vor. Genau, Benjamin Spang mein Name, auch bekannt als Benny B. Savage. Das ist mein offenes Pseudonym. Ich bin 41 Jahre alt, lebe und arbeite im schönen Saarland. Und das hast du richtig gesagt, angefangen habe ich mit Fantasy-Romanen, nämlich meinem Fantasy-Zweiteiler Blut gegen Blut. Und allgemein seit 2011 schreibe und veröffentliche ich Kurzgeschichten und Romane. Und genau, nach Blut gegen Blut, Band 1 und Band 2, hatte ich dann irgendwie nimmer so richtig Lust auf Fantasy, was mich auch gewundert hat. Und habe 2021 angefangen mit der Romanserie Inglourious Bitches.
Ist das schon so lange her?
Ja.
Wow.
Genau, und neben dem ganzen Schreibkram habe ich auch noch einen Vollzeitjob als Grafikdesigner. Also ich mache zum Beispiel auch meine Buchcover selbst und mein Marketing auch alles selbst. Genau. Ja,
da müssen wir auf jeden Fall auch noch einen kleinen Schlenker zu machen, weil ich finde sehr beeindruckend, was du marketingmäßig machst.
Dankeschön.
Aber du hast vorhin, als ich von Twitch gesprochen habe, den Kopf geschüttelt. Habe ich das falsch im Kopf, dass du irgendwelche Prompts bekommen hast für Themen, die du mal verarbeiten sollst und daraus ist dann die Serie geworden?
Also ich glaube, wenn man Inglourious Bitches liest, könnte man oft meinen, dass ich verschiedene Themen damit verarbeite. Aber nee, Spaß beiseite. Also Inglourious Bitches, die Grundidee war eine Kurzgeschichte, die ich mal für Patreon geschrieben habe.
Oder so.
Und diese Kurzgeschichte, also die habe ich dann auch geschrieben und veröffentlicht auf Patreon. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, also ne, da kam dann der Punkt, kein Bock mehr auf Fantasy. Und da war ich natürlich mehr oder weniger auf der Suche, ja gut, was schreibe ich dann? Auf was habe ich Bock? Und dann war ich bewusst oder auch unbewusst natürlich auf der Suche, was wird so mein nächstes Thema, die nächsten Projekte. Und dann ist mir diese Kurzgeschichte nochmal eingefallen und ja, habe daraus dann quasi eine Serie gemacht.
Und du hast da ja auch ein ganz interessantes Veröffentlichungskonzept. Also zum einen, klar, wer den Titel hört, Inglourious Bitches, der wird schon an den Tarantino-Film auch denken, Inglourious Basterds. Da ist es ja auch ein bisschen von inspiriert. Und du gehst ja auch voll in dieses Netflix-Wording rein. Also du veröffentlichst Staffeln mit Episoden,
genau.
So wie es eben auch bei Netflix und Co. ist.
Genau, also ja, korrekt. Die Romanserie ist angelegt auf 18 Bände. Das habe ich so schon für mich selbst festgelegt, weil ich eben nicht den Fehler machen will wie Netflix, die, wenn sie merken, da ist was erfolgreich, dass man dann so viele Staffeln macht, bis die Leute irgendwann feststellen, das ist eigentlich gar nicht mal gut, was da veröffentlicht wird. Deswegen habe ich gesagt, okay, 18 Bände, das gibt auch für mich selbst so einen quasi einen Schlusspunkt. Ich weiß, wie viel ich schreiben muss. Und genau, 6 Bände sind bereits erschienen. 7 Bände, wenn man das Weihnachtsspecial mit einrechnet. Das ist aber eher so ein Spin-off. Und genau, ich arbeite seit 4 Jahren daran, habe auch 2 erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen gemacht und mit denen ca. 5.600 € eingenommen. Also die Leute haben da auch Bock drauf. Und Ich würde mal grob erklären, um was es in der Serie geht, weil wenn wir jetzt gleich übers Plotten und so sprechen, damit die Leute auch so ein bisschen im Bild sind. Also du hast schon richtig gesagt, Inglourious Basterds, daran erinnert's. In den letzten Jahren musste ich immer mit Schrecken feststellen, wie viele Leute den Film Inglourious Basterds nicht kennen.
Echt?
Tatsächlich. Deshalb sag ich immer mit dazu Inglourious Bitches, drei Frauen gegen das Dritte Reich. Dann ist es ganz klar, um was es geht. Nämlich um drei Elitesoldatinnen, die am D-Day über Südfrankreich abgeworfen werden. Und ihr Ziel ist es, eine Geheimwaffe der Nazis zu finden. Was sie aber auch finden, sind skurrile Charaktere, wie zum Beispiel verrückte Nazi-Wissenschaftler und deren Erfindungen. Und das Ganze ist ein wilder Cocktail aus Feminismus und Antifaschismus, aber mit Action und Humor. Und wie schon gesagt, vergleichbar mit den Filmen Inglourious Basterds und Drei Engel für Charlie, aber auch mit dem Humor von Deadpool. Und Humor ist auch ein super wichtiger Bestandteil. Ich sage auch immer scherzhaft so ein bisschen, Inglourious Bitches ist die Erinnerung, dass Lesen Spaß machen sollte. Und ich muss auch beim Erklären immer Filme zum Vergleich heranziehen, weil ich dem Buchmarkt mit dieser Serie etwas Einzigartiges verpasst habe, das es in dieser Form noch nicht gibt. Also ich bin immer noch auf der Suche, dass ich endlich mal sagen kann, ey, das ist sowas wie Punkt, 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 keine Ahnung, Harry Potter, nur mit, ne, so. Aber, ja, gibt's noch nicht.
Genau. Okay, also jetzt kann man, ja klar, das ist ja schön. Wobei, hast du den Titel mal gegoogelt? Weil Inglourious Bitches ist ein Action-Porno von 2011.
Ja. Also gut. Ich find's auch immer lustig, wenn ich auf Messen halt, ne, sehr prominent, mein kompletter Stand ist knallpink, Inglourious Bitches. Und wenn mir dann Leute sagen, weißt du übrigens, das ist, ja, weiß ich. Natürlich habe ich gegoogelt.
Haben wir das geklärt. Ja, jetzt, okay, jetzt mache ich was Neues, wobei jetzt dein Crowdfunding-Ergebnis ist ja schon sehr gut, aber da sagst du, willst dem Buchmarkt was Neues geben. Ist das denn irgendwas, was jetzt mal in größeren Bereichen des Buchmarktes überhaupt auffällt, oder ist das wirklich jetzt was für eine sehr elitäre, kleine Benjamin-Spang-Nische?
Also ich bin da komplett selbstbewusst. Ich habe natürlich auch immer so ein bisschen meine Zweifel. Ne? So wie jeder, der schreibt und veröffentlicht, gibt es dafür einen Markt? Bedient das irgendwie einen aktuellen Trend oder so? Und ich habe das Ganze angelegt auf 18 Bände und ziehe das auch durch. Also bis 2029 bin ich damit noch beschäftigt. Und ich bin ein kleiner Self-Publisher, definitiv. Auch ich habe zu kämpfen mit Sichtbarkeit online, aber auch auf Messen oder auch auf kleineren Messen, wo ich dann einen eigenen Büchertisch habe. Und es wird immer, also ich kann ja, egal mit was ich zum Buchmarkt gehe, ne, es wird immer Leute geben, die sagen, oh, das lese ich nicht oder das finde ich gut. Und mit den Inglourious Bitches, ich bin da davon so überzeugt, dass ich da so gut wie alle Energie bis 2029 reinstecke. So.
Ja, das ist ja sehr ehrenvoll. Jetzt hast du gesagt, du hast schon 6 Bände davon fertig. Weißt du, wie viele sind veröffentlicht? Auch diese 6, oder?
Also 6 Stück in der Hauptserie und dann gibt es halt noch ein Spin-off, das Weihnachtsspecial, also quasi 7.
Die sind vielleicht auch schon veröffentlicht, ja.
Vielleicht müssen wir kurz dazu sagen, also mit Bände meinst du quasi die Episoden?
Genau, die
3 Bände sind zusammen eine Staffel und genau, dann bringst du auch nur jeweils eine ganze Staffel als Print raus. Die einzelnen Bände gibt es nur als E-Book.
Die Einzelbände gibt es auch auf Amazon, auch als einzelnes Taschenbuch.
Ah, okay.
Ist dann natürlich nicht mehr so hübsch, ne, wie die Sonderdrucke, die einzelnen Staffeln. Die sind nämlich mit Silberfolie veredelt. Und auch innen nochmal besonders gestaltet. Die gibt's nur, wenn man mich auf TikTok oder Instagram anschreibt und sagt, ey, ich hätte gern das Buch. Oder wenn man halt irgendwo mich auf einer Messe sieht, wo ich dann einen Verkaufstisch habe.
So, jetzt müssen wir ein bisschen sortieren. Das geht mir also ein bisschen zu sehr durcheinander. So, du hast gesagt, du machst 18.
Genau.
18 Teile. Oder 18.
Einzelne Episoden quasi.
18 Episoden. So.
Genau.
Und jetzt hast Tamara hat gesagt, irgendwie sind 3 Episoden sind eine Staffel.
Genau.
Und eine Staffel ist auch ein Buch.
Genau, quasi ein Sammelband. Ja.
Okay. Über welche Umfänge reden wir? Wie viele Wörter hat eine so eine Episode?
Oh, jetzt fragst du mich was. Also das Weihnachtsspecial, ich überlege gerade, das Weihnachtsspecial war bisher der dickste Band. Das hatte 60.000 Wörter. Die anderen waren immer ein bisschen schmaler. Also sagen wir so, eine Episode zwischen 50.000 und 60.000
Wörter. Ja gut, ist ja so wie meine Bücher auch so. Okay. Da habe ich schon eine Vorstellung davon. So. Du sagtest, 6 sind fertig, das heißt 2 Sammelbände und dieses Weihnachtsspecial sind dann raus. Habe ich da richtig berechnet?
Genau.
Okay, so das heißt, du wirst ja schon wissen, wie das so ankommt. Meine Erfahrung bei Reihen ist ja immer, dass es erst so ab dem dritten Teil einer Reihe anfängt, wirklich, dass die Verkäufe anfangen, weil viele bei einer Reihe, also es braucht immer erstmal eine Zeit, bis die Sichtbarkeit erreicht ist. Und gerade wenn was Neues ist, das sind auch abwartende Leser jetzt. Ist es bei dir, hast du von einer Serie gesprochen, das heißt, und wenn es ja auch so ein vergleichbar mit Netflix-Serien ist, dann ist das ja quasi eine in Teile gebrochene Handlung, es sind ja keine abgeschlossenen Teile. Wie ist das bei dir?
Also bei den Inglourious Bitches ist das eine Mischform. Also ich bin auch in den letzten Wochen und Monaten nochmal super intensiv reingegangen in das ganze Konzept Serienschreiben, Serienplanung, weil ich auch parallel noch eine andere Serie plane, plotte, vorbereite. Und vielleicht hole ich da mal aus zu diesem, dass man unterscheidet zwischen einer, also so habe ich das gelesen in dem einen Ratgeber, dass man unterscheidet zwischen einer Open Series und einer Closed Series, also quasi eine offene Serie und eine geschlossene Serie. Und natürlich, es gibt auch Mischformen. Also lustigerweise, die beiden Serien, die ich aktuell, an denen ich jetzt arbeite, das sind auch beides Mischformen. Und bei einer offenen Serie, da ist es noch unklar, wie viele Bände es geben wird. Also ich glaube auch, Vera, bei dir die Biene-Hagen-Serie.
Man sagt normalerweise, bei einer Serie sind die Handlungen aufeinander aufbauend. Bei einer Reihe ist es eine lose Folge, aber die sind unabhängig voneinander lesbar. Eine Serie muss man im Regelfalle der Reihe nach lesen. Bei einer Reihe ist das nicht unbedingt möglich.
Aber gut, dann hast du auch ein bisschen eine Mischform, weil natürlich hast du in jedem Buch einen eigenen Fall, aber Biene entwickelt sich ja auch ein Stück weiter.
Ja, aber da ist eigentlich egal, wie man da so anfängt. Nur bei einer Serie, wenn sie so klassisch eine Fernsehserie, also eine Netflix-Serie siehst, so eine horizontal erzählte, wenn sie da Folge 5 reinguckst, verstehst du nichts, ne? Weil, so.
Genau. Das ist sowas wie Game of Thrones oder Breaking Bad. Wenn ich da abends reinschalte und da läuft von Staffel 5 Folge 6, kann ich jetzt nicht einfach gucken.
Das ist was anderes, weil es gibt ja so klassische Fernsehserien, weiß ich hier, Law and Order mit Staffel 24. Da ist halt immer ein abgeschlossener Fall. Klar, die Ermittler entwickeln sich ein bisschen weiter, aber im Prinzip kannst du schon auch so da einsteigen. Das ist halt mehr so das Reihenkonzept. Bei Büchern spricht man davon rein. So.
Also das das ist dann episodisch erzählt. Wenn ich abends einschalte und es läuft irgendwo eine Folge Scrubs oder King of Queens und es ist von Staffel 3 die Folge 5, dann kann ich das ohne Probleme.
Genau, ja.
Und ja, also bei so episodischen Serien, die sind halt auch immer verbunden durch die Charaktere oder das Setting. Also es sind immer mehr oder weniger dieselben Charaktere, dieselben Hauptcharaktere, die da auftauchen. Und ja, man kann es unabhängig, also jetzt, wenn wir wieder zu den Büchern kommen, unabhängig voneinander lesen.
Du hast aber noch nicht genau erklärt, was jetzt bei dir der Fall ist.
Bei mir ist es tatsächlich eine Mischform. Also ich muss dazu sagen, in Glorious Bitches habe ich angefangen zu schreiben, ohne dass ich wusste, dass es eine Serie wird. Das heißt, da bin ich ganz anders rangegangen. Und dann parallel bin ich noch an einer Serie dran, die heißt Arbeitstitel Paradise Rock. Da bin ich rangegangen und wusste, das wird eine Serie.
Aber hast du nicht gerade gesagt, dass du die 18 Teile durchgeplant hast bis 2029?
Korrekt. Das wusste ich, nachdem ich den dritten Band geschrieben habe.
Okay. Und so, jetzt habe ich aber immer noch nicht begriffen, wenn ich jetzt darauf hinaus will, ne, dass man, wenn man jetzt die ersten drei Teile gelesen, also dass man jetzt irgendwie mit dem zweiten Band, der ja entschieden ist, anfängt, versteht man den oder muss man den ersten auch gelesen haben?
Also ich habe die ersten drei Bände aufeinander aufgebaut. Es gibt eine durchgängige Handlung. Bei den Inglourious Bitches ist es so, dass jeder Band, also in jeder Episode, sind sie in einem anderen Land, müssen dort Nazis finden die Nazis, töten die Nazis. Das ist in jedem Band quasi die Kernstory. Okay. Das ist immer so. Aber es gibt auch, damit habe ich dann nach dem dritten Band verstärkt angefangen, es gibt auch Subplots, in denen sich die Charaktere weiterentwickeln. Wo so ein bisschen die Geschichte der Charaktere, auch Privatleben so ein bisschen erzählt wird. Aber genau, damit habe ich eigentlich erst angefangen nach dem dritten Band, weil ich mir halt auch gesagt habe, in jedem Band gehen sie irgendwo hin, töten Nazis, natürlich mit viel Action und albernen Momenten und auch Fantasy-Elementen und so. Aber das war für meinen Anspruch, war mir das zu wenig. Also ich wollte schon dann auch, ich hatte Lust drauf, die drei Charaktere, die drei Damen auszuarbeiten, Hintergrundgeschichte, dann wie die sich entwickeln, wie sie durch ihre Arbeit als Elitesoldatinnen vielleicht auch verändert werden. Und das war so ein bisschen mein Anspruch. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ich brauche für mich selbst, damit ich irgendwie quasi ein Ende habe, auf das ich hinarbeiten kann, brauche ich diese feste Anzahl von 18 Episoden, damit ich quasi in der Planung, im Plotten sagen kann, okay, ich habe diesen Platz, das ist mein Bilderrahmen, ich muss jetzt gucken, nicht, dass ich 5 Milliarden Ideen habe, die alle führen zu nichts, sondern ich habe den Bilderrahmen, in diesem bewege ich mich und da kann ich halt gucken, was ist möglich, wie tief wird was erzählt, welche Nebencharaktere bekommen vielleicht auch noch eigene Szenen. Und ja, deshalb habe ich das dann auch begrenzt irgendwann auf die 18 Bände. Und deshalb ist es halt auch eine Mischform, ne? Also es ist zwar episodisch erzählt, dass sie in jedem Band woanders sind, gegen andere Arten von Nazis kämpfen, aber es gibt halt auch diese quasi horizontale Erzählweise, dass es fortlaufende Subplots gibt, die man halt dann nur versteht, wenn man die vorherigen Bände gelesen hat.
Mhm. So, jetzt würde mich interessieren, also du hast mal gesagt, dass du schon bis zu diesen letzten Bänden im Prinzip gewisse Sachen klar hast, wie zum Beispiel in welcher Staffel sie auf welchem Kontinent sind, aber auch irgendwelche Dinge, wofür du im Vorfeld schon Spuren auslegst oder kleine Hinweise. Das heißt, du musst ja irgendwie über 18 Geschichten den Überblick behalten. Das würde ich gerne wissen.
Genau, also was ich wirklich festgelegt habe, ist, in welchem Band sie in welchem Land sind. Das habe ich mir vorher schon so ein bisschen überlegt, damit ich auch weiß, wo der große finale Endkampf stattfindet. Und ich gehe quasi hin, also ich plotte dann jede Episode. Also ich weiß jetzt quasi noch nicht, was in Band 16 in dem Land großartig passiert. Da gehe ich tatsächlich immer erst dran, wenn ich zu dieser Staffel komme, wie zum Beispiel jetzt, arbeite ich im Moment an Staffel 3, Band 7 ist das. Und was ich aber vorher mir überlege, plane und auch mit einer Mindmap so mehr oder weniger verbinde, sind halt wirklich so diese Subplots. Was passiert mit Charakter XY, damit er quasi zu dem wird, wo ich ihn an einer bestimmten Stelle brauche und auch in welcher Art und Weise, in welcher Form ich ihn dort brauche, mit welchen Eigenschaften.
Das heißt, du plottest im Prinzip dann jeweils die drei Geschichten zusammen. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also ich habe mich jetzt, als ich für die dritte Staffel geplottet habe, hingesetzt und überlegt, habe mir nochmal meine Mindmap aufgerufen, wo ich das alles mal so grob festgelegt habe und habe geguckt, okay, die und die Dinge, das muss definitiv irgendwo in dieser Staffel passieren, damit halt die Geschichte der Serie funktioniert.
Und du hast ja, das hast du mal irgendwie auf Instagram, glaube ich, gezeigt, wenn du plottest, dann ist das ja irgendwie fast so dick wie das Manuskript von manchen Leuten.
Genau.
Wie plottest du denn genau? Was hast du da eine bestimmte Methode oder wie gehst du da vor?
Genau, also ich habe jetzt für Band 7 der Inglourious Bitches, bin ich vor ein paar Wochen fertig geworden mit dem Plot und der Plot hat 20.000 Wörter und ich habe mir den ausgedruckt auf 100 DIN A4 Seiten und liegt auch hier rechts neben mir und es sind nur noch so 3-4 Kapitel, die ich schreiben muss. Ja, also ich plotte halt wirklich sehr detailliert, einfach weil ich gerade, weil es eine Serie ist, nie an den Moment kommen will, wo ich sehe, ach Mist, das funktioniert ja gar nicht. Jetzt habe ich 60.000 Wörter für nichts geschrieben und ich bin einfach ein Angsthase. Also ich habe so große Angst vor so einem Moment, dass ich dann einfach sage, okay, ich plotte dafür 9 Monate, habe dafür dann aber, nee, tatsächlich, ich plotte 9 Monate und habe dafür dann aber die Erstfassung in 4-5 Wochen runtergeschrieben, weil ich einfach genau weiß, was, wann, wo, warum, wieso und mit welchen Leuten passiert.
Aber diese 20.000 Wörter aus dem Plot, die kannst du nicht verwenden oder ist das schon was, wo du dann nur Lücken füllen musst?
Teilweise. Also der Großteil ist wirklich nur Zusammenfassung, dass das und das passiert. Aber beim Plotten ist es mir auch oft so gegangen, dass ich in dem Moment so eine coole Idee hatte für einen lustigen Dialog oder dass schon teilweise auch ganze Absätze irgendwie geschrieben habe. Das ist hier und da, gerade an den Stellen, an den letzten Kapiteln, wo ich jetzt bin, ist das auch der Fall. Aber der Großteil ist wirklich Zusammenfassung, dann immer eine Übersicht, welche Charaktere sind hier, vor allem Inventar, was haben die Charaktere in diesem Kapitel bei sich, damit ich da auch keine Logikfehler irgendwie einbaue. Nicht, dass ein Schraubenzieher, der, keine Ahnung, im zweiten Kapitel in der Schulter von einem Nazi gelandet ist, dass der auf einmal im Endkampf benutzt wird, obwohl er gar nicht mehr da ist. Also so Sachen, da achte ich auch sehr penibel drauf. Ja, also beim Plotten bin ich wirklich sehr, sehr genau und das ist bei mir im Schreibprozess, da geht immer die meiste Zeit drauf, definitiv.
Aber merkst du denn nicht, also immer wenn ich versuche zu plotten, dann passt das in dem Plot immer super zusammen, aber wenn ich dann wirklich das mit Leben fülle und dann plötzlich das, da ja die organischen Handlungen der Personen da eine Rolle spielen, dann funktioniert es nachher nicht mehr. In meiner einfachen Plot-Welt war das super, aber nicht in der realen Welt. Hast du das nie?
Also ich hatte es jetzt teilweise beim Schreiben von der Erstfassung, dass ich gesehen habe, okay, ich habe hier einfach sätzeweise aufgelistet Dinge, die irgendwie zwischen den Charakteren besprochen werden muss, aber irgendwie noch nicht so wirklich so die Reihenfolge, wie das eine natürliche Konversation wird. Das habe ich dann teilweise beim Schreiben der Erstfassung so ein bisschen sortiert und dann mir die Stellen einfach so nacheinander durchgestrichen, die ich quasi abgearbeitet habe, so in der Reihenfolge, wo ich es gut finde. Aber ansonsten habe ich es auch einfach runtergeschrieben und mir halt gesagt so, ey, das ist jetzt wirklich was für die Überarbeitung. Bei der Erstfassung geht es mir immer erstmal drum, dass ich quasi die Geschichte habe, die Geschichte erzähle und beim Überarbeiten gehe ich dann noch 2, 3, 4 Mal drüber und mache dann auch irgendwann wirklich solche Details, dass ich gucke, okay, wie komme ich von A nach B, nach C in Dialogen, wo das Ganze dann ein bisschen organischer wirkt oder dann sind natürlich auch so viele Charaktere jetzt teilweise zusammen, dass ich gucke, okay, kann man das vielleicht noch irgendwie anders lösen? Der Charakter ist eher so drauf. Vielleicht kommt er auch mit dieser einen Dialogidee und so. Das sind dann aber Sachen, das gucke ich mir dann in aller Ruhe in der Überarbeitung nochmal an und geht dann darüber.
Ja, weil gerade so die Wege, wenn man dann wirklich da dran ist, dass die Figur jetzt wirklich von A nach B muss und man feststellt, Moment, das kann sie in der Zeit, die ich im Plot vorgesehen habe, gar nicht schaffen. Oder sie muss jetzt irgendwie noch ein Auto besorgen oder was der Geier was. Das sind alles so Gegebenheiten, die mir beim Plotten nicht auffallen.
Da bin ich so detailliert, dass ich da beim Plotten schon merke, okay. Den Fall hatte ich tatsächlich auch, dass an irgendeiner Stelle habe ich gemerkt, oh, das ist jetzt blöd, die brauchen irgendwie ein Auto. Und habe das dann irgendwie auch gelöst. Also ich habe jetzt zumindest mal beim Schreiben von der Erstfassung die Stelle nimmer gefunden, wo ich dieses Problem hatte. Also das sind wirklich, ich schreibe mir auch immer die Uhrzeiten auf, damit ich weiß, wenn das jetzt gerade morgens ist, dann kann irgendwie, also damit auch die zeitliche Reihenfolge logisch bleibt, ne, schreibe ich mir auch immer die Uhrzeiten auf. Ja. Auch wenn nie in der Geschichte nie die genaue Uhrzeit irgendwie genannt wird. Einfach damit ich weiß, wann scheint die Sonne und wann ist der Mond am Himmel.
Aber du hast eben auch gesagt, du hast eine Mindmap. Also klar, es sind im Prinzip diese drei Hauptcharaktere, aber die begegnen ja so vielen und da sind ja doch am Ende bei 18 Geschichten wahnsinnig viele Details. Wie groß ist diese Mindmap? Und vor allem, also hast du die an die Wand gemalt oder was für Techniken nutzt du?
Die Mindmap ist komplett digital. Also das Ganze analog zu machen wäre der absolute Wahnsinn. Ich glaube, da hätte ich nach 10 Minuten schon keine Lust mehr und wäre so gefrustet, weil klar, ne, bei digital, man kann schnell verschieben, schnell löschen, schnell hinzufügen.
Welches Programm nutzt du da?
Das ist Wired. Y Emil Dora. Das ist gratis sogar und auch ziemlich gut. Ja.
Erklär das mal kurz, was das kann und was, wie man das nutzen könnte.
Ja, also das ist nichts Wildes. Man zieht Kästen auf, man kann diese Kästen verbinden mit Pfeilen. Das ist nicht die grobe. Also man kann natürlich. Ja.
Also es ist nicht speziell für AutorInnen.
Nee, es ist tatsächlich sogar eher für Softwareentwickler tatsächlich, glaube ich. Aber macht alles, was ich brauche. Man kann natürlich auch irgendwie irgendwelche andere Formen aufziehen, Sterne oder sowas, aber das ist alles so Kram, das brauche ich nicht. Also was ich wirklich nur brauche, ist Kästen aufziehen, Quadrate, Rechtecke, die mit Text füllen und dann Pfeile hin und her ziehen. Und da habe ich quasi für alle 18 Bände einen Kasten, damit ich weiß, welcher Kasten ist welcher Band. Und dann habe ich oben drüber oder auch unten drunter halt weitere Kästen angeordnet, damit ich weiß, auch natürlich entsprechend in einer Farbe, passend zu dem jeweiligen Charakter. Da steht dann drin, in diesem Band muss Mary, weil, dann schreibe ich teilweise auch ein bisschen ausführlicher rein, warum das jetzt passieren muss, damit ich das halt auch in einem Jahr oder zwei immer noch nachvollziehen kann. Und natürlich werden dann auch ganz viele Pfeile zu anderen Kästen gezogen, damit ich da halt auch wieder in 2, 3, 4 Jahren weiß, dann wahrscheinlich eher weiß, okay, woher kommt das denn überhaupt, damit ich das jetzt hier reinschreiben muss? Ah, okay, weil damals
In meinem Kopf sieht das gerade wahnsinnig chaotisch aus.
Ja, ich muss gestehen, ich habe mit Mindmaps noch nie so wirklich was anfangen können. Ich mache dann da wilde Pfeile und dann hat man,
Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht tatsächlich. Ich habe öfter auch Mindmaps benutzt und irgendwann gemerkt, das ist mir jetzt alles zu, das ist alles zu viel. Aber in dem Fall ist es tatsächlich das, was ich da gebastelt habe, das funktioniert für mich. Also ich fühle mich da nie überfordert. Ja, die Mindmap wird immer gestartet mit einer Gesamtansicht. Da denke ich auch immer, okay, das ist ja, also da sind schon einige Stunden reingeflossen. Aber ich werde dann immer entspannter, wenn ich dann ein bisschen reinzoome, einfach zu dem aktuellen Band, den ich schreibe. Und dann sehe ich, ah, okay, es sind nur die und die Kästen. Das muss ich machen. Okay, das schaffe ich. Aber ich brauche das auch. Also ich kann mir das halt beim besten Willen nicht vorstellen, wie ich das übersichtlich darstellen könnte, ohne eine Mindmap zu benutzen. Ne, weil da hat man gerade für meinen Kopf, ich bin ein sehr grafischer grafisch-visuell denkender Mensch. Wenn ich dann halt diese Kästen habe und diese Pfeile, dann kann ich mir das auch viel besser merken, als wenn ich da in Scrivener im Schreibprogramm ein 5 Kilometer Textdokument hätte, ohne Verknüpfungen, wo ich alles mir irgendwie zusammensuchen muss. Von daher ist das für mich schon sehr, sehr wichtig, diese
Meinung. Hast du Charakterkarten und sowas?
Das wiederum, da habe ich einzelne Textdateien in Scrivener für jeden Charakter. Also die sind auch schon relativ lang, aber da habe ich noch die Übersicht.
Und du arbeitest in Scrivener, die haben keine Figuren und Datenbank wie Papyrus oder so, ne?
Nee.
Ja, jetzt, ich meine, jetzt finde ich ja schon, ist ja ein Riesenprojekt und bis 2029 zu wissen, was ich alles zu schreiben habe, finde ich eine für mich sehr erschreckende Vorstellung. So, die Frage, die ich mir natürlich stelle, jetzt neben dem Vergnügen, den es dir macht, gehe ich mal von aus, zumindest deute ich das aus deinen Worten, ist dann auch, ja, ich sag's mal ein bisschen profan, was bringt's, ne? Ich meine, wir merken das bei unserem Podcast, aber ich merke das auch bei den Reihen. Die Leserzahl wird im Regelfall mit jedem Band eher weniger.
Ne? Definitiv.
So. Und dummerweise ist bei uns unsere erste Folge eine der meistgehörten Folgen, was mich immer total erschreckt, weil damals wussten wir ja überhaupt nicht, was wir machen. Das ist jetzt bei Reihen, also ich merke das bei der Krimi-Reihe so, dass ich dann bei jedem neuen Band, wenn die Leute da einsteigen, dass ich dann merke, ach, dann fangen sie an, wieder von vorne zu lesen. So, bei deinem, welche Erfahrungen hast du denn bei den jetzt, ja, 6 Episoden und 2 Büchern rausgemacht? Wie funktioniert das bei dir?
Eigentlich genauso. Also, das kann ich so unterschreiben. Klar, der erste Band wird immer am häufigsten gekauft. Aber ich habe es auch schon öfter gehabt, dass Leute auch direkt die komplette Serie gekauft haben. Auch über TikTok gerade die Woche nochmal gehabt. Leute, die Staffel 1 und Staffel 2 gesehen haben und direkt gesagt haben, ich kaufe beide. Die gibt es halt auch. Ne?
Ja, klar, die gibt's auch.
Wenn oder haben Band 1 gelesen oder Staffel 1 gelesen, und kaufen sich dann direkt den kompletten Rest der Serie, ne?
So. Ja gut, der ist ja momentan dann nur noch einer. Also.
Ja, ich denke halt in die Zukunft.
Ne? Ja, okay, also ja. Meinst die kaufen, du weißt schon, dass die den Rest auch kaufen. Naja gut, ich gönne es dir.
Aber vielleicht wäre an der Stelle ganz interessant, ich weiß nicht, ob du das immer noch hast, aber du hast mal gesagt, die erste Episode als E-Book hast du extra sehr, sehr günstig, um die Leute anzufüttern. Das ist so deine Strategie.
Genau, also ich musste da der Amazon ja, ich glaube im Juni war es, da mit den Taschenbüchern irgendwie mit dem Preis was gemacht hat, dass man da irgendwie teurer werden musste. Musste ich dann leider auch teurer werden mit dem ersten Band, also mit dem Taschenbuch zumindest. Aber das E-Book vom ersten Band, The Inglourious Bitches, immer noch das günstigste für 99 Cent. Mhm. Das ist auch der dünnste Band der Reihe, weil auch, ne, wie du es vorhin gesagt hast, auch ich wusste mehr oder weniger nicht beim ersten Band, was passiert hier eigentlich. Trotzdem ist er mir gut gelungen, aber bei dem Umfang habe ich halt gesagt, okay, das ist was Langfristiges, die Leute sollen zumindest mal, was den Preis angeht, da will ich die Hürde ein bisschen niedriger ansetzen, dass Leute quasi die Serie mal reinschnuppern dürfen und wenn ihnen das dann gefällt, dann können sie ja die Folgebände kaufen. Mhm. Genau.
Bist du auch bei KDP Unlimited? Also KDP Select? Okay.
Genau.
Und, naja, aber jetzt, ich sag mal so, jetzt hast du dann bis 2029 deine Ressourcen da ja verplant. Das heißt, du setzt ja eigentlich alles drauf, dass das dann jetzt auch in irgendeiner Form ein wirtschaftlicher Erfolg wird. Oder ist dir das egal eigentlich?
Wenn ich sagen würde, es wäre mir egal, das wäre definitiv gelogen. Ich bin extrem überzeugt von dem Stoff, von dem kompletten Konzept. Und ich hatte davon, also nach Band 1 habe ich irgendwie gesagt, ich will jetzt nicht aufhören zu schreiben. Ich schreibe jetzt den zweiten Band. Dann nach dem zweiten Band habe ich gesagt, okay, es muss weiter, ich kann jetzt nicht aufhören. Dann gab es den dritten Band. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo ich halt überlegt habe, wie kann es denn jetzt weitergehen? Ich könnte eine Serie draus machen, weil Ne? Also Staffel 1 endet quasi mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Und nach dem Zweiten Weltkrieg sind halt Nazis bekannterweise auch in alle möglichen Himmelsrichtungen geflohen. Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann machen meine Inglourious Bitches dann halt ab Band 4 eine Welttournee, um die Nazis in allen möglichen anderen Ländern aufzuspüren. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich immer, wenn ich irgendwie eine Idee hatte zu einem anderen Projekt, da habe ich nicht lang dran gearbeitet. Weil wenn ich die Wahl hatte zwischen, ich schreibe den nächsten Band der Inglourious Bitches und diesem anderen Projekt, haben immer die Inglourious Bitches gewonnen. Ne? Also das.
Ich glaube, was da nützlich dran ist, dass man dir das halt auch anmerkt, wie begeistert du davon bist und dass das extrem in dein Marketing reinzieht, weil da würde ich ganz gern auch noch ein bisschen zuhören. Also du machst ja schon ein sehr spezielles Marketing, sowohl online als auch offline, einfach mit viel Begeisterung und auch einem gewissen Selbstbewusstsein. Nimm uns da mal mit, gib uns mal Tipps.
Jo, also ich betone nochmal, ich habe Inglourious Bitches angefangen zu schreiben. Das ist entstanden aus einer Kurzgeschichte, wo es um männliche Soldaten geht, die im Zweiten Weltkrieg das Grab einer Hexe finden müssen. Mhm. Dann war meine nächste Überlegung, okay, das finde ich mega cool. Roman will ich schreiben, definitiv, aber es braucht noch irgendwie eine Art Alleinstellungsmerkmal. Was würde denn dieses Projekt abheben vom Rest der Masse? Und da muss ich dazu sagen, meine ersten beiden Fantasy-Romane waren immer Frauen in den Hauptrollen. Also es gab zwei weibliche Hauptcharaktere. Und eigentlich in so gut allem, wie was ich bisher geschrieben habe, waren immer Frauen die Hauptrolle. Und da habe ich so überlegt, ne, gedacht so, okay, wie wäre es, wenn ich aus den Hauptcharakteren Frauen mache? Drei Frauen, Elite-Soldatinnen, und bin dann auf den Titel, angelehnt natürlich an Inglourious Basterds, dann auf den Titel gekommen, Inglourious Bitches. Und da, in dem Moment war mir klar, okay, das muss knallpink werden. Signalfarbe, auch gut fürs Marketing. Es transportiert auch so ein bisschen das Weibliche, das Feminine. Und natürlich muss auf dem Cover ganz groß das Wort Bitches stehen, weil die Leute dann an diesem Wort hängen bleiben, egal in welcher Form, ob positiv oder negativ, aber die Leute bleiben hängen. Das ist erstmal die Hauptsache.
Und das ist vielleicht, wenn ich ganz kurz dazwischen sprechen kann, wo ich mir immer wieder versuche, eine Scheibe abzuschneiden, weil ich glaube, so unser Eins versucht eigentlich immer gerne niemandem auf die Füße zu treten und zu gefallen, und du erweckst zumindest den Eindruck, als wäre es dir scheißegal.
Da, ja, der Eindruck ist erstmal richtig, aber man muss auch, das sage ich jetzt auch ganz offen, ich habe ja angefangen damit zu schreiben, so 2020, 2021. Es gab 2019, das führe ich jetzt nicht weiter aus, ich will das nur mal zu bedenken geben. 2019 gab es auf Twitter einen riesen Shitstorm über meine Person, wo ganz viele Leute sich gegen mich gewandt haben. Und als ich dann diese Idee hatte für Inglourious Bitches, habe ich natürlich auch gedacht so, ne, auch wieder der Gedanke, ich will niemanden auf die Füße treten, ich will nicht schon wieder irgendwie Zentrum sein von einem Shitstorm. Bin dann aber auch genauso schnell zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir quasi von so einem Mob im Internet nicht vorschreiben lasse, was ich schreiben darf und was ich nicht schreiben darf. Und habe dann irgendwann, also ich hatte auch eine kritische Testleserin, die meine Erstfassung vom ersten Band gelesen hat, die mir auch ganz klar an vielen Stellen gesagt hat, Benjamin, schreib das bitte nicht so, weil... Und das ist auch bis heute meine beste Freundin, mit der kann ich offen reden, und habe das alles eingesehen, was sie gesagt hat, was sie mir da gesagt hat, habe das alles abgeändert und ja, war dann aber auch irgendwann an dem Punkt, wo ich dann eben diese Trotzreaktion gehabt hatte und gesagt habe, nee, jetzt erst recht. Und ja, bin dann quasi mit dem ersten Band dann an die Öffentlichkeit und habe den veröffentlicht und dann halt mal so abgewartet, was passiert.
Ja, wobei es ja natürlich, also was man schreibt, ist ja das eine, ne? Das ist dann so ein bisschen zumindest geschützt zwischen zwei Buchklappen, aber ja. Du machst ja schon auch, ich sag mal, provokantes Marketing.
Genau. Also alleine, dass auf meinem Rollup groß das Wort Bitches steht, ist für viele ja schon eine Provokation. Dann, wenn ich einen Büchertisch habe, ist auch immer ganz groß vorne das pinke Schild FCK NZS. Dann klar, also allgemein die Farbe pink. An meinem Stand ist so gut wie alles pink. Ich habe auch ein pinkes T-Shirt an, zumindest am ersten Tag. Am zweiten Tag wechsle ich dann auch schon mal das T-Shirt. Ja, also als halt klar war, das Ding heißt Inglourious Bitches, war mir halt direkt auch marketingtechnisch klar, das Ganze wird verkauft über Feminismus, weil es das auch ganz klar ist. Und natürlich Antifaschismus. Ne, also das sind so quasi die zwei Kernelemente.
Und damit im Prinzip über Emotionen.
Genau.
Über ja, aber Emotionen. Wirklich jetzt, ich meine, da ist dann eine sehr fokussierte Zielgruppe wahrscheinlich. So, ja. Jetzt, ich meine, klar, du hast dann das passende CI. Die Frage, die immer, okay, bei welchen, wenn du gerade so von Messeständen und sowas sprichst, wo standst du bisher und ja, was sind deine Erfahrungen? Stehst du dann wirklich nur in so, ich sag mal, bei so Nischen-Events, die auch für diese eher linksgerichtete Zielgruppe da ist oder auch in irgendwelchen Massen-Events in der Buchmesse in Hintertupfingen oder so? Also was hast du an Resonanz bisher gemerkt?
Darf ich ganz kurz dazwischen sagen, weil es mir ein persönliches Anliegen ist, gegen Nazis sein ist nicht links, das ist normal.
Das habe ich auch nicht gemeint. Ne? Aber die Positionierung, die er da hat,
ja, klar.
Habe ich jetzt so mal so gedeutet, dass da eher diese Zielgruppe anvisiert wird oder die darauf reagiert. Oh. Ist jetzt auch, kannst mich ja gerne berichtigen, wenn ich da falsch liege.
Ich ziele schon auf diese Zielgruppe, definitiv. Also ich war jetzt im Mai auf der FARC hier im Saarland. Da waren 40.000 Besucher.
Was ist FARC? Erklär mir das. Keine Ahnung.
Das ist das Fantasie- und Rollenspiel-Konvent.
Ah, okay. Gut. Mhm.
Und da gab es eine fantastische Bibliothek, wo ich zusammen mit anderen Autoren, Autorinnen ausgestellt habe. Da waren 40.000 Besucher. Das hat bedeutet sehr viel Laufkundschaft, dann auch logischerweise sehr gemischtes Publikum. Und die Reaktionen auf meinen Tisch waren eigentlich größtenteils so gut wie nur eigentlich positiv. Ich bin mit meinem knalligen Pink immer aufgefallen. Ich hatte eine Dame bei mir vom Stand, die hat da irgendwie gerade telefoniert und die hat dann gesagt, ja, ich bin beim pinken Stand. Und da wusste ich, okay, ich habe mich noch nicht umgeguckt, aber ich bin scheinbar der einzige pinke Stand hier.
Das ist schon mal gut, wenn man auffällt, ne?
Und genau.
Und was hast du denn noch, wenn du da standst, darf ich fragen, wie viele Bücher du da verkauft hast?
Also auf der Fahrt, das war bisher meine erfolgreichste Messe, das waren, glaube ich, so um die 80 Bücher. Oh, also das war in einem... An einem Wochenende auch so einen Umsatz gehabt von rund 2.000 Euro.
Das ist ja ordentlich.
Das war richtig ordentlich. Also ich habe auch immer fleißig vorsigniert die Bücher. Und da war es teilweise auch so, ich signiere ein Buch vor, kommt schon wieder einer und will es kaufen. Ich signiere das nächste vor. Also es war teilweise wie am Fließband. Und ja, die Leute bleiben an meinem Tisch stehen, lachen. Und wenn Leute bei mir stehen und sich über mein Marketing, über meine Sprüche beömmeln, das ist ja immer schon mal die halbe Miete.
Ja, okay,
wenn Leute stehen bleiben und sie schon mal vor dir stehen und gut gelaunt sind und lachen, das ist ja immer schon ein Pluspunkt. Und ja.
Auffallen, genau.
Und dann bringe ich halt meinen Standard-Pitch, den ich einstudiert habe, ne, wo halt klipp und klar deutlich wird, um was es geht. Weil viele halt Inglourious Basterds nicht kennen, erkläre ich das dann immer noch ein bisschen beispielhafter. Und ja, logischerweise Band 1, Verkaufsschlager, dass viele, die vielleicht noch sich noch ein bisschen unsicher sind, weil ich habe immer noch die Hürde, dass meine Inglourious Bitches kein klares Genre sind. Wenn ich den Leuten ankomme mit, es ist Pulp, wissen die Leute auch nicht, was es ist.
Weiß ich auch nicht, was ist denn Pulp?
Das sind sehr überspitzt, überzeichnete Geschichten, häufig sehr gewalttätig. Aber tatsächlich, ich bringe halt immer den Vergleich zu dem Film Pulp Fiction.
Okay. Mhm.
So, und genau, deshalb komme ich halt immer mit den Filmen vergleichen. Und ja, aber auch tatsächlich viele, die, weil sie die erste Staffel schon gelesen haben oder weil sie mir halt schon länger folgen auf Instagram, mhm, die dann vielleicht auch wirklich schon wissen, um was es geht und auch schon wissen, das wollen sie lesen, da haben sie Lust drauf, die dann auch direkt beide Staffeln kaufen und mitnehmen.
Ja, das kann ich.
Das habe ich auch öfter. Ja.
Ich überlege die ganze Zeit, also ich mag Pink eigentlich auch, also vielleicht sollte ich auch einen pinken Stand machen, aber dann bist du dein Alleinstellungsmerkmal los, aber na gut. Nee, also ja, klar. Nee, das ist auf jeden Fall dann, ich kann mir das gut vorstellen, also gerade da, wo du direkt mit der Klientel ins Gespräch kommst, wo du dich genau zielgerichtet positionieren kannst, da ja, dürfte das schon auch eine Erfolgschance haben. Ich denke mal, wenn irgendjemand wild durch Amazon surft, wahrscheinlich eher weniger, ne?
Ja, das ist auch ein Manko der Benennung der Serie, da die Romanserie Inglourious Bitches heißt, verbietet Amazon mir auf Amazon Ads Anzeigen zu halten.
Weil das wieder Porno ist, ja, okay.
Weil das böse Wort Bitches da drin ist.
Ah.
Und ich habe auf der letzten Frankfurter Buchmesse, da war ein Stand von einer Marketingagentur, die spezialisiert ist auf Bücher.
Ja.
Und mit denen habe ich mal kurz über dieses Problem gesprochen. Und er hat dann gesagt, ja, Benjamin, du hast in dem Fall zwei Möglichkeiten. Entweder du umgehst dieses Wort irgendwie oder du sagst ganz selbstbewusst, nee, die Benennung bleibt so und verzichte damit halt aber auf die Nutzung von Amazon Ads.
Ja.
Ich habe wirklich überlegt, aber ich habe mich dann entschieden, dass ich da keinen Bock drauf habe, mich irgendwie Amazon zu beugen und dass dieser Titel genau passt auf diese Serie und dass ich da nichts ändern werde für Amazon.
Mhm. Ja, sehr interessant. Ja, dann werden wir das mal beobachten bis 2029. Und dann mal schauen, was da so rausgekommen ist. Also bis jetzt schon eingeladen. Ich weiß nicht, welche Folge das dann bei uns ist. Aber dann will ich nämlich gerne die harten Zahlen haben, was das dann in dieser Serie gebracht hat. Ne, vielleicht fange ich dann 2029 auch damit an.
Genau.
Werden wir verfolgen. So, und ja, und jetzt musst du dich natürlich bei uns auch den knallharten Dingen stellen, weil jetzt gibt es noch die Buchbubble-Fragen von Tamara.
Ja. Jawohl, wir beginnen emotional. Welches Buch hat dich zuletzt Tränen weinen oder lachen lassen?
Ich glaube, ein Buch hat bei mir weder das eine noch das andere bisher geschafft, wo ich aber wirklich, also ich habe überlegt, wo ich wirklich kurz davor war zu weinen. Das war ein Buch, das ich vor kurzem beendet habe. Das ist Scartha von Mina Becker, eine saarländische Autorenkollegin.
Mhm.
Da war ich an einer Stelle wirklich kurz davor. Und eben weil das so war, habe ich mir das auch gemerkt. Ja. Mhm.
Sehr schön. Ja, das habe ich auch noch hier liegen. Ich habe schon mit Begeisterung reingelesen, aber wurde dann wieder von irgendwas abgelenkt.
Verstehe. Das Leben, ja.
Die zweite Frage, welche Begegnung in der Buchbubble war für dich ganz besonders inspirierend?
Da gibt es irgendwie keine einzelne, die mich da irgendwie besonders inspiriert hätte. Es ist eher immer so, dass wenn ich mit Buchmenschen, also Autoren, Autorinnen zusammen bin und man sich da so austauscht, dass das mich immer mit ganz viel kreativer Energie füllt. Das ist auf Buchmessen logischerweise so, oder wenn wir hier im Saarland einen Stammtisch haben und man sich da trifft und austauscht. Also es sind eher immer so die vielen einzelnen gebündelten Begegnungen, die mich da irgendwie kreativ aufblühen lassen oder mich auf neue Ideen bringen oder mir da weiterhelfen oder ja, Also eher mehrere als irgendwie einzelne bestimmte.
Mhm. Na gut, dann zum Schluss noch, welches Klischee willst du nie wieder in einem Buch lesen?
Die hilflose Damsel in Mistress, also quasi die hilflose Dame, die sich vom strahlenden, männlichen, blondhaarigen, muskulös bepackten Kerl retten lassen muss. Wobei ich
die müssen wir, glaube ich, demnächst verbieten. Das ist so ein All-Time-Fan.
Aber genau.
Aber absolut korrekt.
Ob es das überhaupt noch gibt. Vielleicht bin ich auch in einem falschen Genre unterwegs.
Das wird nicht aussterben.
Nee.
Ja, lieber Benjamin, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in die dann ja noch einige Jahre dauernde Serie. Wie gesagt, wir werden das verfolgen und dann mal hören, was du am Ende sagst. Ich weiß nicht, ob ihr da draußen jetzt auch auf den Geschmack gekommen seid und sagt, okay, ich plane jetzt mal bis 2036 oder so.
Gott.
Lasst es mich gerne, uns gerne wissen. Wir sind da sehr neugierig. Denkt dran, falls ihr es noch nicht habt, Buchbubble Bulletin abonnieren, damit ihr die Chance habt, bei unserer kleinen exklusiven Buchmessenführung in Frankfurt dabei zu sein. Danke nochmal, Benjamin.
Danke auch fürs Dasein.
Ja, du bist ja da, wir sind immer da. Und danke für Tamara, du bist auch da. Danke an euch auch draußen, dass ihr auch da seid. Und bis nächste Woche, bleibt uns gewogen. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.